Vortragskassette 1039. Sie hören Adolf Heller über das Thema Die Waffenrüstungen Christi und Satans, München 1970. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Wir Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Es gilt, einen Kampf zu kämpfen. Es gilt, ein Werk zu tun. Es gilt, ein Bekenntnis zu sagen. Inmitten einer Welt des Abfalls, der Feindschaft gegen Gott und alles Gute. Es gilt, ein mannhaftes Bekenntnis. Und deshalb möchte ich euch erstens die Waffenrüstung Gottes zeigen, die er uns anbietet in seinem Sohn. Und zweitens die Waffenrüstung des Feindes, der mächtig am Werk ist, und euch vor die Entscheidung stellen, welche Waffenrüstung trägst du? Hast du die Sieges- und Freudenrüstung der vollen Errettung in Christo Jesu? Oder bist du noch betäubt von dem Gift der Sünde, der Gottlosigkeit und den Scheinglück und den Lügenfreuden, die der Feind hineingießt in die, die Jesus nicht kennen? Eine ernste Frage. Welche Waffenrüstung tragen wir? Wir haben eben in diesem wunderbaren Abschnitt, in diesen 11 Versen, von Epheser 6, Vers 20 bis 30 gehört von dieser Waffenrüstung. Das Wort heißt eigentlich Gottes Ganzrüstung und besteht aus 7 Stücken. Und ich will mit euch jetzt einen Waffenappell abhalten, wie wir alten Soldaten des Ersten Weltkriegs ihn immer wieder abhielten, wo die Waffen nachgeschaut wurden, ob die in Ordnung waren. Die Waffenrüstung Gottes, oder die Ganzrüstung Gottes, besteht aus 7 Stücken. Das erste Stück ist der Gürtel der Wahrheit. Wie geschrieben steht, dass wir die ganze oder die Ganzrüstung Gottes oder die ganze Waffenrüstung Gottes, beides kann man so übersetzen, anziehen und stehen, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist das erste Stück. Das heißt, um zu der Wahrheit Gottes durchzustoßen, um ein Mensch der Wahrheit zu werden, der den Betrug und das Gift der Sünde zu überwinden vermag, auszustoßen vermag, der ein sieghaftes Leben führen kann, in einer göttlichen Reinheit und Freude, dazu ist notwendig, dass man den Gürtel der Wahrheit anzieht. Dann kann man stehen, dann kann man gehen, dann kann man rennen und laufen, wie die Schrift sagt. Ihr müsst euch vorstellen, dass damals die Kleidung hauptsächlich in einem weiten Überwurf bestand. Und wenn dieser Überwurf, der locker herunterhängte, hing, wenn der nicht durch einen Gürtel in den Hüften, in den Lenden zusammengehalten wurde, dann war er wie der Talar eines Pfarrers. Das ist eine gefährliche Sache. Als ich zum ersten Mal ein Talar anziehen musste, vor 40, 45 Jahren, als ich in einer Kirche sprach, da sagte mir der Pfarrer: Bruder Heller, heben Sie mit der einen Hand den Talar hoch, sonst treten Sie drauf und fallen längs hin. Das ist schon vielen passiert. Ja, ich wollte doch nicht die Kanzeltreppe hinauffallen. Ja. Und da habe ich dann gehorsam meine Bibel gehalten, in der linken, mit der rechten den Talar hochgehalten. So ähnlich ist das mit der Gewandung im Orient. Und deshalb muss das Gewand zusammengerafft werden. Etwas hochgezogen, zusammengerafft. Und dann kann man stehen und gehen und laufen. Was ist denn das, der Gurt der Wahrheit? Wer nicht einmal in seinem Leben den Mut aufbringt, radikal bis in die letzten Wurzeln wahr zu werden vor Gott. Wenn ich den Mut habe zu erkennen, was bin ich doch für ein armer Tropf? Was bin ich doch für ein elender Mensch, der das Gute will und das Böse tut, der froh und rein durchs Leben gehen möchte, aber durch die Sünde in Gedanken, Worten und Werken bis hinein ins Traumleben immer wieder vergiftet und verseucht wird, der ein elendes Leben führt, ohne wahre, tiefe, echte, leuchtende Freude. Ein Leben in Schwachheit, ein Leben als Sklave der Sünde und des Teufels. Was bin ich doch für ein armer, missmutiger, unzufriedener, lächerlicher, hochmütiger Besserwisser, der sich bezaubern lässt von dem Betrug des Fleisches und der Sünde, des Mammons und der Macht und des Sexus. Was bin ich doch für ein Tropf? Wer dieses Urteil noch nicht über sich gefällt hat, der hat doch nicht die Waffenrüstung Gottes an. Denn das ist das erste Stück. Der Gürtel oder der Gürt oder militärisch zu reden, das Koppel der Wahrheit. Bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg, stand auf dem Koppel drei Worte. Die alten Soldaten, wo seid ihr? Was stand drauf? Gott mit uns. Das stand drauf. Bis dann allmählich die neue Zeit kam und Goebbels sagte, wir haben den Ersten Weltkrieg ohne Gott, mit Gott, haben wir verloren. Den Zweiten Weltkrieg werden wir ohne Gott gewinnen. Als ich das Wort hörte am Radio 1939, da bin ich zutiefst erschrocken. Da wusste ich, jetzt ist schon der Krieg verloren. Mit Gott war die Losung. Früher, ich will nicht sagen, das war alles echt und richtig und schön. Das will ich nicht sagen. Aber bewusst, ohne Gott, gegen Gott, ohne Christus, wurde dann die Losung mit den Nazis und ist es heute auch. Ohne Gott. Das geht so weit. Und jetzt sage ich etwas Erschütterndes, dass sogar der Mann, den Gott benützte, den Sechstagekrieg Israels zu gewinnen, der Mann mit dem einen Auge, wie heißt er? Jawohl, Dayan, dass der gesagt hat, den Sieg verdanken wir nicht Gott, sondern uns in unserer Tüchtigkeit. Ich habe es mit eigenen Augen gelesen, verschiedene Mal, in verschiedenen Zeitschriften. Trotzdem ist Israel Gottes Volk. Und trotzdem wird Israel, das jetzt in einen neuen Krieg hineingezogen wird, unter vielen Nöten und Schwierigkeiten, letztlich bis hinein ins tausendjährige Friedensreich den Sieg davon tragen. Das nur nebenbei. Der Gürt der Wahrheit mit Gott. Wahr werden bis zum Letzten. Erst wenn wir ganz wahr geworden sind und wahr werden vor Gott, ist immer eine demütigende, eine schmerzliche, eine deprimierende Angelegenheit. Wenn wir uns ganz ehrlich prüfen, dann müssen wir überall sagen, wir haben jedes Gebot übertreten. Ich bin doch kein Mörder. Was? Wer seinen Bruder hasset, er ist ein Totschläger. Hast du mal deinen Bruder gehasst? Deinen leiblichen Bruder oder gar deinen Glaubensbruder? Du bist ein Totschläger. Wir haben alle Gebote übertreten. Könnte ich euch beweisen? Ich könnte jetzt mal über die 10 Gebote sprechen. Ein oder zwei Stunden. Ich will es nicht tun. Der Gurt der Wahrheit bedeutet, reiß dich mal zusammen. Hab mal den Mut, dein Innerstes vor Gott zu offenbaren. Deine letzten geheimsten Sünden herauszugeben. Bete mal, oh Gott, zeig mir es, wie ich wirklich bin. Was ich mit mir schleppe an Anlagen zum Bösen. An Zaubereisünden meiner Vorfahren bis ins dritte und vierte Glied. Zeig mir es. Zeig mir meine Verlorenheit, auf dass du mir deine Rettung und dein Heil und deine Seligkeit wie ein Strom von Wonnen, wo eine Kraft aus dem Himmel über mich gießen kannst. Also Nummer 1, der Gürtel der Wahrheit. Haben wir den Mut, ganz wahr zu werden. Sagen wir, jawohl, ich habe dir Unrecht getan. Hier habe ich was gestohlen. Hier bringe ich das zurück. Da hast du es wieder. Das ist Gürtel der Wahrheit. Das ist so einfach. Zweitens, den Panzer oder den Harnisch, wie es bei Luther heißt, der Gerechtigkeit. Der geht über Brust, über das Herz. Den trägt, trug der Soldat, der römische Legionär, der als Vorbild genommen ist für diese Ausrichtung, über der Brust. Und dieser Panzer der Gerechtigkeit, der bedeckt das ungerechte Herz. Und so bedeckt das Blut Jesu Christi all unsere Sünden, wenn wir sie erkennen, bekennen und Christus sagen und bringen. Wie groß auch hier deine Schuld sei, du darfst alles sagen, darfst ihm alles klagen, alles nennen und bekennen und den ganzen Wust, der dein Leben so elend macht, dass du manchmal dachtest, ich werf's weg, das ist ja gar kein Leben mehr. Das Leben ist ja nicht wert, gelebt zu werden. Dieses Leben wird dann erneuert, wenn du die Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehst. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Dieses Kinderverschlein ist wunderbar und groß. So etwas hat die ganze Welt nicht zu bieten. Mit ihrer Musik und mit ihren Sprüchen und mit ihren Slogans und mit all dem Wahnsinn, den sie da produziert in ihrer Revolution gegen Gott und das Gute. Meine Freunde, der Panzer der Gerechtigkeit, es heißt nicht, er tut ihn an, sondern angetan habend, heißt nach dem Urtext. Das heißt, wir haben ihn angelegt und wir behalten ihn an und ziehen ihn wieder an. Und bringen uns immer wieder unsere Ungerechtigkeit, unser Versagen, das bleibt, solange wir leben, bringen wir immer wieder unter die Sündenkraft des Blutes Christi. Das ist unser Schmuck und Ehrenkleid. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Das ist das zweite Stück. Dann kommt das dritte Stück. Das steht hier, die Feldschuhe der Bereitschaft oder der Berechtigung. Die Feldschuhe. Der Schuh oder die Schuhe spielen in der Schrift eine große Rolle. Wer ein Verbrecher war, oder die Verbrecher während ihrer Strafe, oder Sklaven, die gekauft waren an einen Herrn, die durften niemals Schuhe tragen, mussten immer barfuß gehen. Im Sommer und im nicht kalten Winter. Konnten sich ein paar Lappen, wenn es sein musste, umwickeln, aber Schuhe durften sie nicht tragen. Der Schuh, die Schuhe sind ein Bild der Berechtigung und der Bereitschaft. Angetan mit den Schuhen der Berechtigung oder der Bereitschaft oder des Friedens, der Harmonie, die Schuhe. Ich könnte euch jetzt so einige Szenen aus der Bibel nennen von den Schuhen. Da komme ich aber nicht durch. Ich will euch ja nachher noch 7 Waffen des Teufels nennen, wenn ich mit den 7 Waffen Gottes fertig bin. Aber nur so viel, die Schuhe der Berechtigung oder die Schuhe der Bereitschaft. Wenn ich mit dem Zug fahren will, irgendwo hin, dann muss ich mir eine Karte lösen und mit der habe ich die Berechtigung, mit dieser Karte durch die Sperre zu gehen und in den Zug einzusteigen und an mein Ziel zu fahren. Mit der Karte habe ich die Berechtigung. Wenn ich aber nicht rechtzeitig zum Zuge gehe und nicht bereit bin, dann fährt er mir vor der Nase ab und dann nützt mich meine Karte nichts. Das ist es, was wir brauchen. Wir müssen erstens durch das Blut Christi die Berechtigung haben, im Glauben ergreifen. Ich habe die Berechtigung, einzugehen in die Herrlichkeit und nicht hinabsinken zu müssen in Nacht und Verzweiflung und Tod und Grauen. Aufgrund des Opfers von Golgatha, aufgrund der Auferstehung aus den Toten, das ist für mich geschehen. O Herr, ich danke dir, Das ist die Berechtigung. Und durch das Werk des Heiligen Geistes, da bekomme ich die Bereitschaft. Da bin ich bereit, da sage ich, Herr, mach mich heute zu einem auf dich Wartenden, der du bald wiederkommst. Herr, ich möchte bereit sein, wenn du kommst. Und wir brauchen beide Seiten. Die Berechtigung, die liegt im Heilswerk Christi, und die Bereitschaft, die liegt im Gehorsam meines Lebens gegenüber dem Heiligen Geist, der täglich zu mir spricht durch Gottes Wort und durch die Brüder. Freunde, das sind ernste Dinge. Also noch einmal, die Feldschuhe der Bereitschaft oder der Berechtigung. In Israel musste einer, der gewisse Dinge nicht erfüllte, entweder einen Schuh ausziehen oder, wenn schlimmere Dinge vorkamen, beide Schuhe ausziehen. Und als der verlorene Sohn heimkam, da war das Erste, das der Vater sagt, ein reines Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit, und einen Siegelring der Vollmacht und Schuhe an seine Füße. Das hat der Vater diesem heimkehrenden Lump, der alles verfahren hatte, alles vergeudet hatte, verschleudert hatte, in Rebellion gegen den Vater, das hat er ihm geben lassen. Das neue Gewand der Gerechtigkeit, den Siegelring der Vollmacht und die Schuhe der Bereitschaft oder des Friedens. Frieden heißt in Ordnung gekommen sein. Das ist also das Dritte. Gurt der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Feldschuhe der Bereitschaft. Viertens, dein Schild des Glaubens. Nun gab es damals in der römischen Legion, in den römischen Legionen, zwei Arten von Schild. Da gab es einen kleinen Schild, den man fassen konnte und die andere Hand frei hatte für das Schwert. Also der Schild in der linken, das Schwert in der rechten. Und dieser kleine Schild, der hieß Aspis. Und dann gab es einen großen, viereckigen Längsschild, der die ganze Person deckte für die Kerntruppen. Dieser lange Schild ist das Ehrenzeichen der Soldaten aller Völker, auch bei den Germanen. Wenn in Germanien vor 2000 Jahren, hier in unserer Gegend, wenn es da zu einem Kampf kam, dann hier gegen die Römer, dann haben die Frauen ihren erwachsenen Söhnen gesagt, wenn sie den großen Schild hatten und zu den Kerntruppen zugeteilt werden, entweder kommst du auf deinem Schild zurück, da wirst du heimgebracht als Leiche, als Gefallener. Aber nicht ohne den Schild. Denn es war eine Ehrlosigkeit, den großen Schild wegzuwerfen und zu entfliehen. Entweder auf ihm oder nicht. Das sagten die Frauen ihren erwachsenen Söhnen. Da soll einer spotten, wie er will. So viel Ethik, so viel Selbstlosigkeit, so viel natürliche Mutterliebe, die damals unter den heidnischen Germanen waren, die haben wir in den sogenannten christlichen Ländern nicht mehr. Ich will darüber nichts sagen. Auch nichts über Militärzwang will ich nicht sagen. Könnte manche sagen. War ja auch Soldat im Ersten Weltkrieg. 3 Jahre, ein Vorderster davon, 3-mal verwundet. Und kam dann, als ich Offizier wurde, als junger Kerl, in Kriegsgefangenschaft, noch 3 Jahre in Gefangenschaft, und hab da allerhand wunderbare Sachen und grässliche, grauenhafte Sachen erlebt. Viel davon nicht reden. Aber so viel, wir sind Soldaten Jesu Christi. Und die Gesinnung eines Soldaten, dem, der mich angeworben hat, wenn ich mein Eid gegeben habe, will ich treu sein. Das sind keine Dummköpfe und keine Trottel, die uns heute die Leute weiß machen wollen, die jungen Burschen. Oh nein, im Gegenteil, das war noch Manneswut und Manneswürde. Aber darüber rede ich nicht. Ich will so viel sagen, wir sind Kämpfer und tragen diese Waffen. Und das erste Waffenstück, die Wahrhaftigkeit, den Gürtel. Das zweite, die Gerechtigkeit, den Panzer. Das dritte, die Bereitschaft oder die Feldschuhe, die Schuhe. Viertens, der Schild des Glaubens. Und da das Wort, das hier steht in unserem Text, in Epheser 6, das heißt Tyrios. Das ist der Langschild der Kerntruppen. Es war eine Schande, ihn wegzuwerfen. Denn die Feuerpfeile Satans bedrohen uns fortwährend. Die Feuerpfeile Satans, die feurigen Pfeile des Bösewichtes, der Ehrgeiz, der Geldgeiz, der Lustgeiz, die verzehren die Menschen. Mammon, Hochmut, Sexualität, das treibt viele. Und diese Dinge, die werden angeheizt durch die Öffentlichkeit, durch die sogenannte Kunst, durch die sogenannte Kultur, durch die moderne Musik, die moderne Malerei, die Zeitschriften, der Fernseher und alles, was dazu gehört. Das gehört alles zu den Waffen des Feindes. Wir kommen nachher dran. Der Schild des Glaubens vermag alle feurigen Pfeile des Satans, des Bösewichts, auszulöschen. Was Wunderbares. Wenn ein Mensch den Eindruck hat, ich werde fortwährend von feurigen Pfeilen der Versuchung, der Gier, der Machtgier, der Geldgier, der Sexualgier, der Unzufriedenheit, der Bosheit, des Fluchens, des Lügens, ich werde fortwährend von diesen finsteren Mächten gequält. Ich will das gar nicht. Und was doch? Du kannst Sieger sein, wenn du diesen großen Lenkschild hast und dich hinter ihm birgst. Und jetzt sage ich gleich ein Geheimnis. Alle diese sieben Waffenstücke sind im tiefsten Grund nichts anderes als der Herr Jesus in Person. Deshalb steht nicht nur beschrieben, ziehe die ganze Waffenrüstung an, sondern es steht geschrieben, ziehe an den Herrn Jesus Christus. Wer ist die Waffenrüstung? Wer den Sohn Gottes hat, wer den ganzen Heiland hat in allen seinen Ämtern und Würden, in all seiner Macht und Kraft und Herrlichkeit, mit all seinen Siegen, seiner Freude, mit all seinem Ernsten, seiner Heiligkeit, wer den ganzen Heiland hat, der hat auch die Ganzrüstung Gottes. Denn Jesus Christus ist diese Waffenrüstung. Fünftens, der Helm des Heils. Oder der Helm der Hoffnung oder der Helm der Gewissheit, der den Kopf bedeckt, ist das fünfte Stück. Es gibt ja verschiedene Gewissheiten, von denen die Welt, auch die fromme Welt, keine Ahnung hat. Die Heilsgewissheit, ich weiß, dass ich errettet bin. Ich weiß, dass ich, der ich ein Sünder war und auf dem Weg ins Verderben, dass ich jetzt gerettet bin und auf dem Weg in die Herrlichkeit durch das teure Blut Christi. In der Kraft seiner Auferstehung, bei seiner Wiederkunft. Das ist die Heilsgewissheit. Und dann gibt es eine Entrückungsgewissheit. Wenn der Heiland kommt, darf ich mit ihm gehen. Da holt er all die Seinen. Ich komme wieder. Das, wo ich bin, auch ihr seid, sagt er. Und das dürfen wir auch auf uns beziehen. Das nennt die Schrift die Entrückung. Das ist eine zweite Gewissheit. Dann gibt es eine Erwählungsgewissheit. Ich weiß, sagt der Glaube, dass ich vor Grundlegung der Welt erwählt bin. Weil Gott alle Werke, alles was er wirkt, alles was geschieht, vor Grundlegung und vor Erschaffung bewusst war. Und weil er durchschaute von vor Grundlegung der Welt, durch alle Äonen und Ewigkeiten bis zum Hochziel der Vollendung und Verklärung, wo Gott sein wird, alles in allem. Das sind Gewissheiten. Und diese wunderbaren Gewissheiten, die sind dargestellt durch den Helm, der das Haupt bedeckt. Der Helm der Gewissheit, der Helm der Hoffnung, der Helm der Heilsfreude. Sechstens, das sechste ist das Schwert des Geistes. Das Wort für Schwert, das hier steht, das heißt Mahaira, das ist das Kurzschwert. Das Kurzschwert, mit dem man sich verteidigen konnte und dabei noch den Spieß oder den Bogen oder den Schild, den Kleinschild tragen konnte, der einen den Schild und dem anderen das Schwert. Das ist eine Angriffswaffe und das andere, der Hochschild, ist eine Verteidigungswaffe der Kerntruppen, die ja spannten bis zuletzt. Dieses Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Und dieses Gotteswort ist, steht geschrieben, vermag den Feind zu besiegen. Mit diesem Wort hat der Herr Jesus, als er versucht wurde vom Satan, den Feind geschlagen. Es steht geschrieben. Und wenn dein Herz spricht tausend Nein, sein Wort soll dir gewisser sein. Wenn ich dir sage, wenn ich, was ich oft getan habe, einem Mörder im Zuchthaus sage, Kamerad, du kannst so rein werden, als hättest du nie gesündigt. Du kannst deine Sünden so loswerden, dass sogar Gott selbst deiner Sünden, der du ein Mörder bist, vor den Augen der Welt und nach den Akten der Welt, nie wieder gedacht wird. Da haben die meisten gesagt, ist das wahr? Das kann ich gar nicht glauben. Haben wir gesagt. Und da habe ich ihnen ins Auge geschaut und habe ihnen die Hände auf die Schultern gelegt und habe gesagt, Kamerad, es ist wahr. So wahr ich vor dir stehe. Ich bin von Natur aus auch nicht besser als du. Und wenn ich in deinen Umständen gelebt hätte und in deiner Erdmasse, in deinem Milieu und so weiter, ich wäre mindestens genauso schlecht, wenn ich schlechter als du geworden und hätte auch Menschen totgeschlagen. Habe ich gesagt. Aber wenn man das sagt, mit der Überzeugung des Herzens, im Auftrag Gottes, mit brennender Seele, dann schlägt das ein und schlägt durch. Was habe ich Dankes- und Freudentränen gesehen in den Augen der Mörder? Bei euch habe ich noch keine gesehen. Ihr seid ja halb tot gepredigt. Nee, Verzeihung. Ihr seid ja gute Christen. Aber dort habe ich Tränen der Freude gesehen. Und des Dankes. Ich danke Ihnen für diese frohe Botschaft, hat mir einer gesagt. Der hat das Wort frohe Botschaft vielleicht noch nie in seinem Leben gehört. Das hat er im Augenblick erfunden, weil er froh wurde. Sagt er, ich danke Ihnen für diese frohe Botschaft. Es war ein Erlebnis, dass ein Wörter sowas sagt. Das gibt's. Das Evangelium ist eine Gotteskraft zum Heil für jeden, der da glaubt. Und deshalb ist dieses sechste Stück, das Schwert des Geistes, so unerhört wichtig. Merkt euch diesen kurzen Zweizeiler. Und wenn mein Herz sagt tausend Nein, nein, ich bin zu schlecht, ich kann nicht errettet werden. Nein, ich glaube nicht, dass Gott uns etwas so Großes und Herrliches schenkt, dass ich alle Freuden und Lüste und Genüsse dieser Erde für Dreck halten kann und sie wegwerfen und abschieben kann, um ihn zu gewinnen. Nein, das will ich nicht, das kann ich nicht, das glaube ich nicht, das mache ich nicht. Das haben mir auch schon manche gesagt, im Eisenbahnzug und im Bus und im Schiff und im Flugzeug oder wo es war, haben mir schon manche gesagt. Merk dir das Wort. Und wenn dein Herz sagt tausend Nein, sein Wort soll dir gewisser sein. Das Wort Gottes ist sicherer, zuverlässiger, gewisser als all die Stimmen der Welt, als all die Stimmen in deinem eigenen betrogenen, vergifteten, armen, irrenden Herzen, als all die Stimmen in den Zeitschriften und Zeitungen und Fernsehen und Radio und wo sie auch hier kommen, herkommen. Sein Wort soll dir gewisser sein. Wir glauben an jedes Wort der Schrift. Nicht, weil wir so dumme Köpfe sind, sondern weil wir es erlebt und erfahren haben. Und die gegen das Wort Gottes eifern, selbst wenn sie öffentliche Vorträge halten, ich kenne solche Leute, die müssen zugeben, ja, war mal ein Karlsruhe-Vortrag, war der Mutter Vater, und der hat dann auch ein ganz bekannter, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war nicht Bundmann, aber einer seiner Schüler, dann hat er eben dargelegt, die Bibel ist ja ein Buch von Widersprüchen, ein Märchenbuch, das kann man nicht wörtlich nehmen, und so weiter, kein vernünftiger, denkender, gebildeter Mensch braucht von dieses altmodische Buch. Und solche Töne hat er angeschnitten. Und da ist einer meiner Freunde aufgestanden, ein gemeinsamer Freund von Bruder Fussel und mir. Auch manche von unter euch kennen ihn, Bruder Schaf, der Erbauer der Langer Streifacher Höhe, ein Missionar, ein China-Missionar von der Liebenzeller Mission. Der stand auf und sagt, Herr Professor, wie ist es aber mit dem? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und dann hat er die ersten 17 Verse auswendig aufgesagt in der großen Versammlung. Und wie ist es in Kolosser 1? Und dann hat er die 6 oder 8 Verse über die Hauptschaft Stellung und Christi. Wie ist das? Ist das Gottes Wort? Kann man das widerlegen? Und da hat der Herr Professor, der gegen die Bibel arbeitete, geantwortet, ja, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. ein wahres Erlebnis in Ettlingen bei Karlsruhe. Meine Freunde, das Sechste ist das Schwert des Geistes. Und jetzt werdet ihr mich fragen, ja, was ist das siebte Stück der Ganzrüstung Gottes? Welches ist die siebte Waffe? Ich finde gar keine Waffe mehr. Ich finde gar keine Waffe mehr. Helm des Heils, richtig. Schwert des Geistes, stimmt. Jetzt kommt aber keine Waffe mehr. Doch, jetzt kommt eine der Hauptwaffen zu aller Zeit betend. Das ist Mutersohn, Ernst Mutersohn, der begnadete Evangelist, der mir 1921 die Hände auflegte und mich einsegnete als Evangelist. Ich habe ja keine Evangelistenschule besucht, habe auch keine Theologie studiert, aber ich habe meine Bibel gelesen und habe Menschen zu Jesus führen dürfen und so weiter. Und da hat er mir gesagt, Bruder Heller, ich gebe Ihnen den Segen und die Ordination und die Einsegnung. Und da hat er mir die Hände aufgelegt und hat mich gesegnet. Und dann ging ich zurück in meine Heimat und da gab es Erweckungen, wo ich hinkam. Waren die Kirchen voll! Und ich habe als junger Kerl von 26 Jahren das Evangelium verkündigt mit einer Freude und Kraft. Das war, kommt mir heute vor wie ein Märchen. Ja, das war einmal. Und das ist im Geiste und im Kleinen, in jedem Glaubensleben so, zu aller Zeit beten. Die Gasmaske des Gebetes. Die Gasmaske. Denn die Luft, die uns umgibt, in der wir atmen, die Zeitungen, die wir lesen, die Anzeichen, die wir sehen, an den Kiosken, an den Plakatsäulen und überall, alles ist vergiftet und verseucht. Vom Mammon und vom Sexus und von der Lüge und von der großmäuligen Propaganda und Reklame. Wir leben in einer verseuchten Welt. Und wenn wir da nicht beten können und beten in den Tag hinein und beten durch den Tag hindurch und beten in die Nacht hineingehen können, ist unser Seelenleben, unser Geistesleben, unser Gefühlsleben verseucht und vergiftet von dem Giftgas dieser Welt. Und deshalb ist das siebte Stück Beten zu aller Zeit oder wie Modersohn es nannte, die Gasmaske des Gebetes. Jeder Soldat braucht eine Gasmaske, wenn ein Luftgas an sich kommt, dass man die aufsetzt und ist einigermaßen geschützt. So, jetzt habe ich euch die sieben Stücke genannt, die sieben Stücke der Ganzrüstung Gottes. Ich nenne sie noch einmal. Erstens der Gurt der Wahrheit, zweitens der Panzer der Gerechtigkeit, drittens die Schuhe der Gemeinschaft oder der Freiheit oder der Friedensbetätigung oder der Bereitschaft oder der Berechtigung. Diese Ausdrücke sind alle richtig im Zusammenhang. Viertens der Schild des Glaubens, fünftens der Helm des Heils und der Hoffnung, sechstens das Schwert des Geistes Gottes Wort und siebtens die Gasmaske des Gebetes, das dauernde Beten. Betet unablässig, sagt die Schrift. Fortwährend, Herr, du bist da. Jesus, Jesus. Ich bin ganz allein in meiner Wohnung. Mache meinen Haushalt allein, aber ich rede sehr viel. Ich rede mit dem gegenwärtigen Jesus. Ich mache ihm Liebeserklärungen. Herr Jesus, ach, könnte ich dich doch so lieben, wie du die Welt liebst, wie du die Sünder liebst, wie du mich liebst und so weiter. Das ist etwas Wunderbares. Da atmet man Gottes Luft. Da ist man glücklich, dankbar und zufrieden. Man bekommt Kräfte nach Geist und Seele und Leib. Das ist auch das beste Mittel, um wieder gesund zu werden. Wenn man mal umgelegt wird und geprüft und erprobt wird. Jetzt kommt der zweite Teil. Den kann ich kürzer fassen, denn ich will den Waffen Satans nicht so viel Raum geben, wie den Waffen Gottes. Der Satan ist ja der große Gegner und Widerpart gegen Gott und Christus. Während der Gurt der Wahrheit Nummer 1 ist in der Waffenrüstung Gottes, ist die Lüge das Mittel Nummer 1. Der Herr Jesus, der spricht von dem Vater der Lüge und meint damit den Teufel, Johannes 8, 44. Römer 1, 25, wenn ein Mensch sich verstockt gegen Jesus, dann muss er der Lüge glauben. Das will er nicht, er will nicht der Lüge glauben. Die jungen Leute, die für ihre Ideale kämpfen, freie Liebe, oh, Abschaffung der Kapitalisten, die sind umgebracht und so weiter, die meinen, sie hätten das Rechte, sie sind fest überzeugt, dass sie das Gute wollen. Wenn man denen sagt, du willst was Schlechtes und Böses und Verderbliches, oh nein, da wehren sie sich. Und das ist denen ernst. Das muss man einmal achten, wenigstens ihrem Ernst. Dann kann man mit ihnen reden. Deshalb ist das erste Stück der Waffenrüstung des Feindes die Lüge. Zweitens, das zweite Stück der Waffenrüstung Gottes war der Panzer der Gerechtigkeit. Und die Schrift sagt, dass das zweite Stück der Waffenrüstung Satans die Ungerechtigkeit ist, die je näher es dem Ende geht, umso mehr zunimmt. Römer 1, 18, Matthäus 24, 12 und viele andere Stücke. Die Endzeit ist die Zeit der Ungerechtigkeit. Und die Waffenrüstung Satans, die wird in der Endzeit immer klarer zutage treten in allen Sparten des öffentlichen Lebens und des geheimen Lebens, des persönlichen Lebens, der Intimsphäre, wie man das heute nennt. Also etwas, wo man keinen hineingucken lässt. Da kann der Teufel sein Hauptwerk treiben, sein Vergiftungs- und Lügenwerk. Drittens, die Schuhe der Friedensbewegung, der Friedensbetätigung, der Berechtigung, der Bereitschaft zum Guten, währenddem das dritte Stück ist in der Waffenrüstung Satans, Krieg und Blutvergießen. Ich könnte euch jetzt aus Matthäus 24 hauptsächlich, aber auch aus der Offenbarung viele Stellen vorlesen, dass die Kriege und das Blutvergießen und die Brutalitäten, die heute die Menschen Gott als Vorwurf unter die Nase reiben wollen, dass die vom Teufel stammen. Krieg und Krankheit und Hass und Bosheit, die haben ihren Ursprung im Unglauben beziehungsweise im Teufel. Denn der Unglauben Gott gegenüber bedeutet immer ein Gehorsamsein, eine Bindung an den Feind. Meine Freunde, ich gehe weiter. Bitte hören wir. Der Teufel will nicht, dass ihr das hört, was ich jetzt sage. Aber ihr sollt es hören. Denn ich muss einmal Rechenschaft geben für jedes Wort, das ich hier bezeugt habe. Ich muss Rechenschaft geben, ob ich das ganze Evangelium mit all seinem Ernst und mit all seiner Süßigkeit und Seligkeit verkündigt habe. Und ihr müsst Rechenschaft geben, was ihr mit dem Wort gemacht habt, ob ihr es nicht gelauscht habt oder habt euch unterhalten und habt es abgelehnt. Meine lieben Freunde, hört zu, es geht um euer Leben, es geht um eure Ewigkeit in dem, was ich jetzt sage. Also, vierter Punkt, der Schild des Glaubens und des Vertrauens. Und der Teufel hat als Waffe den Unglauben und den Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, so kam die Sünde in die Welt. Unglaube und Zweifel. Wir glauben seinem Wort. Wir verstehen nicht alles. Denn das Wort Gottes ist so tief, ist so randvoll mit Herrlichkeiten gefüllt, dass es unmöglich ist, dass man in 52 Jahren, ich nenne die Zeit, weil ich so langgläubig bin, dass man da alles verstehen kann. Ich verstehe nur so viel von der Bibel. Aber das ist schon, dass dieses bisschen ist schon so groß, ist so viel, dass es mein Leben erfüllt und umgekrempelt hat und beseligt hat und dass ich Hunderten und Tausenden den Weg zu Jesus zeigen durfte und auch führen durfte. Dieses Wenige. Aber das Wort Gottes ist wie eine Goldmine, die niemals ganz ausgegraben werden kann. Deshalb sage ich, statt Glaube und Vertrauen hat der Teufel die Waffen des Unglaubens und des Zweifels. Fünftens, der Helm der Hoffnung. Der Helm des Heils und der Teufel, der bringt Unheil und Verderben. Unheil und Verderben durch seine Neuerungen, durch seinen Religionsersatz, den er bietet, wenn Christus und Gott und das Wort Gottes abgeschafft ist. Das ist alles Unheil und Verderben, alles Ekel und Grauen. Es würde sich einmal lohnen, Briefe zu lesen. Ich habe neulich einen gelesen, ein Mädchen von 16, 17 Jahren, die Freiheit wollte. Sie sagte, das war ja zu eng zu Hause. Bibel lesen, morgens und beten und draußen ist die lockende Freiheit, abends um 10 Uhr daheim sein, damit doch die Nacht wieder sich amüsieren und so weiter und so weiter. Die ist durchgegangen. Einfach eines Tages bei Nacht und Nebel abgehauen, ohne Gruß und Verabschiedung der Eltern verlassen und hinaus und hat sich einer Gammlertruppe angeschlossen. Die da rumgammeln, also die nicht arbeiten wollen und so. Ich will jetzt keinen Kritik üben an diesen armen Menschen, die sind gestraft genug. Also kurz und kurz, sie hat sich der Gruppe angeschlossen. Nach 2 oder 3 Monaten hat sie einen Brief geschrieben an eine ihrer engen Freundinnen. Ein Brief, wie er tausendfach geschrieben wurde, aber nur den seltensten Fällen ans Licht kam. Dafür sorgt der Teufel. Da hat sie geschrieben, ich bin dieses Leben satt. Ich ekle mich davor. Gar kein Inhalt. Gar keine Reinheit und Schönheit, wie ich es früher hatte bei meinen Eltern. Alles ist anders, alles ist auf den Kopf gestellt. Morgens Liebe, mittags Liebe, abends Liebe, nachts noch einmal Liebe. Ich ekel mich an, ich kann nicht mehr. Ich habe ein Grauen davor. Ich gehe wieder heim. Ein wahrer Brief. So weit braucht man es nicht zu kommen zu lassen. Du darfst jetzt, heute, im Augenblick, wie du bist, darfst du sagen, Herr Jesus, ich will dir ganz gehören. Das kannst du sagen. Das kannst du sagen. Es braucht gar niemand vorzukommen. Jetzt hat gar keinen Platz, dass ihr dann niederknien könntet, wie ich das oft früher gehandhabt habe. Wenn ich so eine breite Treppe war oder ein Altar und so weiter, habe ich oft die Leute vorkommen lassen. Besonders in Wien habe ich das öfter gemacht. Vorkommen lassen. Wer jetzt sein Leben dem Herrn geben will, kommt er vor, kniet hier nieder. Ich wollte nicht 300, 400, 500 haben, aber doch 10, 20, 30. Und die habe ich auch oft gehabt. Ja, also du brauchst nicht zu warten und so auszuprobieren wie dieses Mädchen. Denn die meisten haben dann gar keine Kraft mehr. Besonders wenn sie dann die Marihuana-Zigaretten rauchen, wenn sie dann vergiftet sind, da haben sie, weil sie gar nicht mehr aus dem Rausch, der sie innerlich zugrunde richtet, dass sie gar nicht mehr zum Bewusstsein kommen. Das ist sehr schwer für solche Leute. Eine Lust zum Guten zu fassen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Heißt in Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Das ist sehr schwer. Glaubt mir das. Ich habe Einblick in diese Dinge. Oder so ein Rocker. Ihr wisst ja, was das für Leute sind, diese Rocker mit den braunen Lederwesten, die da mit ihren Motorrädern sausen und Krach machen und nur durch die Straßen der Städte und Dörfer fahren. Und deren Hauptwaffe Fahrradketten sind, die sie ihren alten Leuten ins Gesicht schlagen und die Leute berauben und so weiter und so weiter. Ich habe da einzig, es ist leider nämlich einer zum lebendigen Glauben gekommen bei mir, die Aussprache. Das ist jetzt aber weg von der Organe, Wolltreffer. Die werden mich aufsuchen, die werden mich hassen, die werden mich verfolgen. Aber ich will nicht mehr hin. Ich bleibe, gehe zurück zu den Eltern. Meine Freunde, die Waffenrüstung Satans ist auch stark, aber die Waffenrüstung Gottes ist stärker. Die Waffenrüstung Satans ist negativ, sie vergiftet, sie zerstört, sie betrügt. Der Teufel belügt dich, glaube ich nicht. Das Glück liegt nicht im Geld und in der Macht und im Sexus. Das Glück liegt in Gott und in Christus. Ich sage nicht, man darf kein Geld haben oder man darf keine Macht haben. Ein Lehrer, der keine Macht hat über seine Klasse, der ist noch ein Furcht. Ein Lehrer muss Vollmacht haben. Ja. Es kam mir aber allerdings in meinem Schuldienst 2-mal vor, da habe ich keine Vollmacht gehabt. Das war der Gaul durchgegangen. Und da habe ich meine Klasse um Verzeihung gebeten. Da habe ich gesagt, ihr Kinder, ich hatte meistens 15- und 16-Jährige für mittlere Reife. Ich habe dann meinen Kindern gesagt, meine Kinder, ich habe euch vorhin angeschrien. Habe ich beschimpft. Das tut mir sehr leid. Das war nicht recht von mir. Ich bitte euch herzlich um Verzeihung. Aber seht, ich bin heute Morgen um 5 Uhr erst heimgekehrt. Ich war irgendwo weit und habe gepredigt und bin heute Morgen heimgekommen, habe ich überhaupt meine Kleider nicht ausgezogen, habe mich nur gewaschen, rasiert und Tasse Tee getrunken und bin in die Schule gerannt. Und deshalb bin ich jetzt, habe ich jetzt erfahren. Verzeiht mir, Kinder. Habt den Mut gehabt. Von dieser Klasse, das waren 34 Kinder, sind 17 während des Jahres zum lebendigen Glauben gekommen. 9 Buben und 8 Mädchen. Sonst heißt es immer, ihr habt ja nur alte Weiber, alte Frauen. Nicht wahr? Alte Frauen sind auch Menschen, sind oft wertvollere Menschen als junge Männer. Meine lieben Freunde, es ist so, dass wir dauernd im Kampf stehen, welche Waffenrüstung tragen wir. Aber ich will noch 3 Worte sagen, ehe wir dann ein Schlusswort hören. Ich will noch etwas sagen von dem Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Anstelle des Wortes Gottes, treten Lästerworte. Ob diese Lästerworte von Professoren der Theologie und Doktoren der Theologie gesprochen werden, oder von Verbrechern mit wüsten, schimpfen Namen gegen Gott und Christus, spielt keine Rolle. Ob diese Lästerworte, dass man Christus seiner Herrlichkeit entgleitet und ihn für einen Menschen erklärt, also für einen Lügner. Denn er sagt, ja, ich bin Gottes Sohn, ich bin von oben und ihr seid von unten. Das hat er gesagt. Und wenn man sagt, Jesus war ein Mensch wie wir, so ist das eine Lästerung. Das ist er nicht. Dann wäre er kein Heiland und Retter. Das ist einerlei. Der Teufel, der hat statt Gottes Worten Lästerungen. Und das 7. und letzte, statt des Gebetes an Gott und seinen Sohn, wird bald die Zeit kommen, innerhalb dieser 3 Jahrzehnte, die vor uns liegen, von 1970 bis 2000, innerhalb dieser Zeit kommt ein Edikt, ein Erlass, ein Befehl, dass die Anbetung, die wir darbringen, dem Tür dargebracht werden muss. Der Antichrist, das Tier und der falsche Prophet, das ist die satanische Trinität, die in der Endzeit angebetet wird. Und da machen alle mit, alle, die nicht Christo angehören und die Christo angehören und dann noch leben, da leben dann noch einige. Oder wenn wir entrückt sind und da bleiben viele zurück, die werden nicht entrückt, weil sie eine volle Entscheidung nie getroffen haben, nie treffen wollten, die bleiben zurück. Aber wenn wir dann entrückt sind, werden die so erschüttert sein, dass sie den Namen Jesu anrufen und werden errettet werden. Das sagt die Schrift. Das könnte ich euch beweisen mit der Bibel. Aber alle die, die dann errettet werden, die werden getötet werden durch das Tier. Keiner bleibt am Leben. Das steht alles in der Bibel. Jetzt haben wir es billiger. Jetzt hast du es billiger. Du kannst jetzt zu Jesus kommen. Und wir dürfen hier in Frieden, ungestört uns versammeln. In der Ostzone wäre das nicht möglich. Eine so große Versammlung, in der gesagt wird, die einzige Autorität, der wir uns unterworfen haben und unterworfen bleiben, das ist Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Und das Fundament, auf dem wir stehen, ist das Wort Gottes, die Bibel, das Wort der Wahrheit. Das darf man dort nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Ich war auch mal in der Ostzone, in den letzten Jahren. Meine Freunde, lassen wir es uns sagen, die Tieranbetung. Wen betest du an? Anbeten heißt, anstatt an sich zu denken, ins Meer, in die Glut, in die Seele, in den Geist, in die Liebe dessen versenken, was man anbetet. Und das ist nur einer, dem die Anbetung gebührt, der lebendige Gott. Und er wartet darauf. Gott sucht Anbeter. Bettler sucht er nicht, hat er genug. Gibt genug, die Bettler sagen, oh lieber Gott, mein alter Volkswagen, ich möchte auch gerne Mercedes haben. Habt ihr eine Ahnung, die beten so. Leute, gibt es Familien, die beten so, besonders die Kinder. Bettler hat Gott genug, aber Anbeter, die anstatt an sich zu denken, ins Meer der Liebe sich versenken, hat er so wenig, dass er sie suchen muss. Du kannst heute einer werden. Du kannst ein Anbeter werden, wenn du jetzt den heiligen Entschluss fassest. Herr Jesus, wenn das so ernst ist, so wichtig, so groß und so wunderbar, will ich jetzt mein Leben dir geben, meine Sünden, meine Sorgen, meine dummen, blöden Gedanken. Und ich werde ein neuer, froher, leuchtender, gesunder Mensch werden zu deiner Ehre. So darfst du beten. Er erhört dich. Sei es von mir, von diesem Körper und von Hunderten von anderen. Das tut er. Und meine Freunde, es ist eine große Gnade, wenn wir einmal sehen, es gibt eine Waffenrüstung Gottes und eine Waffenrüstung des Teufels. Und dann erkennen, ach du liebe Zeit, ich habe ja in vielen Stücken noch nicht die Waffenrüstung Gottes. Ich kann ja noch nicht beten. Ich lese ja nicht in der Bibel. Ich habe nicht den Gurt der Wahrheit. Ich habe nicht den Panzer der Gerechtigkeit. Ich habe nicht die Schuhe der Freiheit und der Berechtigung. Ich habe nicht den Schild des Glaubens. Ich habe nicht den Helm der Hoffnung. Ich habe nicht das Schwert des Geistes. Und ich kann nicht beten. O Herr, hilf mir. Ich darf schreien. Schreie zu Gott. Und wenn du allein nicht beten kannst, dann hol dir einen. Oder geh zu einem, der beten kann. Und sag, beten Sie mit mir. Beten Sie mit mir. Ich gehe sonst zugrunde. Das kannst du tun. Kann jeder von uns tun. Hier in eurer großen Stadt München sind so viele prächtige Gläubige, in so vielen Kirchen und Gemeinschaften und Freikirchen, prächtige Menschen, prächtige Männer und Frauen, mit der Gnade von Gott. Sucht euch jemand aus und dann geht hin. Meine Freunde, ich bin am Ende. Welche Waffenrüstung trägst du? Eine trägst du. Und die Waffenrüstung Gottes, die sieben Stücke, die kann man in einem Wort zusammenfassen. Und dieses Wort heißt Jesus Christus. Zieht den Herrn Jesus an. Herr Jesus, dich will ich haben. Dich allein. Dich will ich ganz haben. Und all das große, viele Herrliche, das du verheißen hast. Herr, gib es mir, weil du es versprochen hast. Wert bin ich nicht. Verdient habe ich nie. Ich habe nichts an Zorn verdient. Aber du schenkst mir das Größte, was es gibt. Dich selbst. O Herr, hier bin ich. Nimm mich hin. Und lass mich sein, einzig, ewig, völlig sein. So darfst du beten. Und so war ich hier stehe, er hört dich, so war er mich erhört hat vor 52 Jahren, als ich zum ersten Mal vor ihm beten, zitternd, kniend in einem Pferdestall in England. Und er hat mich erhört und angenommen. Und mein Leben wurde immer leuchtender, immer beglückter, immer schöner. Bei vielem Leid, bei vieler Not, bei manchem Versagen. Aber die Linie, die ging aufwärts. Und nun darf ich mich freuen, o Herr Jesus, vollende mich für dich und komme bald. Und so darf jeder von uns die Waffenrüstung des Teufels ablegen und die Waffenrüstung Gottes, welche heißt Christus, anziehen. Tu's, du wirst es nie bereuen. Amen.
Zwei Wege wurden uns vorgelegt. Der Weg mit Christus, und dann haben wir und dürfen nehmen, was er uns anbietet. Oder der Weg ohne ihn. Professor Thielicke hat einmal in seinem Buch Fragen des Christentums an die moderne Welt, das vor 25 Jahren erschienen ist und heute immer noch Bedeutung hat, darauf hingewiesen, dass die Frage Entscheidung für Christus oder gegen Christus nur eine einzige Tatsache enthält, nämlich die, wenn wir Ja sagen, dann haben wir Jesus. Wir brauchen, sobald wir ihm dieses Ja versagen, uns gar nicht erst für den Gegner entscheiden. Denn in dem Augenblick, wo wir dem Herrn Jesus das Ja verweigern, ist auch schon die Entscheidung für die Gegenseite getroffen, ohne dass wir es merken. Das ist das Furchtbare. Darum darf man mit der Wahrheit nie spielen. Die Menschen unserer Tage spielen so gerne. Selbst mit großen Wahrheiten. Mit dieser Wahrheit darf man nicht spielen. Denn wer sie ablehnt, braucht sich gar nicht erst für die Gegenseite zu entscheiden. Er steht bereits auf der anderen Seite, ohne es zu merken. Darum, vielleicht war's eine Gelegenheit, heute diese Wege vorgelegt zu bekommen. Wollen wir? Jesus sagt ja. Was sagen wir darauf? Wenn sich in unserem Herzen ein Ja fände, dann hätten wir alles. So, dass wir mit einem Mann, den ich immer wieder zitieren muss, Philipp Friedrich Hiller, er musste leben im Hexenkessel des 18. Jahrhunderts. In jenem Jahrhundert, da all die Ideen ausgekocht wurden, die heute uns so viel Not bereiten. Und er musste leben unter leidvollen Umständen und hat im Leide erfahren, was es bedeutet, die Waffenrüstung Gottes zu haben. Er hat so ausgedrückt: Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, Gottes Gnade weicht mir nicht. Und der Friede hat die Siegel, dass Gott seinen Bund nicht bricht. Dieses macht mich unverzagt, weil es mein Erbarmer sagt. Das sind Worte für die Blöden, die sind alles glaubenswert. Das heißt, an die Herzen reden, das ist Trost, wie man begehrt. Gottes Gnade weicht dir nicht, weil es dein Erbarmer spricht. Hier ist Kraft für alle Müden, die so manches Elend beugt. Man findet Gnade, man hat Frieden, welcher alles übersteigt. Mein Erbarmer, sprich mir du dies in allen Nöten zu. Gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst. So kann mir der Tod nicht rauben, was du mir geschenkt hast. Auch die Hölle raubt mir nicht, was mein Heiland mir verspricht. Mit dieser Botschaft, die heute auch von Bruder Heller aufs Neue unterstrichen wurde, können wir in die drei letzten Jahrzehnte dieses Jahrtausends hineingehen und werden nicht enttäuscht, denn uns begleitet Jesus. Nehmen wir ihn herein, bleiben wir bei ihm, wagen wir es, mit dem Gürtel der Wahrheit zu beginnen. Und wagen wir es, nicht mit dem Schwert dreinzuschlagen, aber mit dem Gebet unsere Tage zu durchleben. Wir werden Wunder der Gnade erleben. Wir wollen noch danken. Vater, wir danken dir, dass wir der Gnade teilhaftig wurden und ein klares, in der Freudigkeit und in der Vollmacht gegebenes Zeugnis von der frohen Botschaft von Jesus Christus hörten. Du bist der, der die Waffenrüstung hat, und du willst sie uns schenken, damit wir bestehen können an dem bösen Tage. Und vielleicht ist morgen wieder solch ein böser Tag. Oder übermorgen. Doch du willst uns mit deiner Kraft erfüllen, wenn wir nur bei dir bleiben. Und um diese Gnade bitten wir dich, dass nicht die listigen Anläufe des Widersachers, noch seine lügnerischen Angebote, noch seine gleisnerischen Reden durch den Mund solcher, die selber keinen Frieden haben und nun andere in ihre Friedelosigkeit hineinziehen möchten, Gehör finden. Mach uns offen für dich und für deine Botschaft und verschließe uns gegenüber all denen, die vorgeben, sie könnten Freiheit geben und selber nur gebunden sind. Hab herzlich Dank, dass du nicht listige Worte gebrauchst, sondern Worte der Wahrheit, die man erproben kann, so wie sie im Leben deiner Kinder sich erproben ließen, bis auf den heutigen Tag. So sollen sie sich auch in unserem Leben als Wahrheit erweisen. Dafür sei dir Lob und Dank. Umschließ uns, Herr, mit deinem Frieden, so wie du uns in diesen Stunden hier mit deinem Frieden umschlossen hast. Wir bitten dich für unseren Bruder, rüste ihn weiterhin aus mit Freudigkeit und Vollmacht und Kraft, auch körperlicher Kraft, dein Wort zu sagen, Müde zu erfreuen, Trauernde zu ermutigen, Mutlose aufzurichten, Gleichgültige wachzurütteln und das Angebot deines Friedens in eine Welt der Finsternis und des Unfriedens weiter hinein zu sagen. Zur Verherrlichung deines Namens, Herr Jesus, zum Lobpreise der Gnade, o Gott und Vater. Amen.